Mal das andere Mikro. Guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Vielen Dank für Gebet und Einleitung, Peter. Da fühle ich mich ganz wohl und das tut auch gut. Bevor wir zu dem Thema kommen, vielleicht mal eine Story, die ich vor ein paar Tagen, ein paar Wochen eingefangen habe. Und ich fand die so cool, da bin ich dran hängen geblieben. Wir sind ja jetzt so richtig in so Fußballwochen drin. Und ich habe immer ein Ohr für Sport, das wissen einige. Nächste Woche Champions League Endspiel, leider ohne FC Bayern München, aber mit FC Liverpool. Ich mag den Verein sehr gern und der hat eine bewegte Geschichte. Ich weiß nicht, was nächste Woche passiert, aber es gab ein Champions League Endspiel 2005, ewig her. Das hat der FC Liverpool gegen den AC Mailand bestritten. Und die Liverpool-Mannschaft war so ein bisschen der Underdog. Da hat keiner mit gerechnet und die hatten eine schlechte Zeit und lagen eh schon ziemlich in der ganzen Saison ziemlich hinten. Und dann gehen die in dieses Megaspiel rein und dann geht die erste Halbzeit los und nach 50 Sekunden war das erste Tor für Mailand da und dann ging es so weiter. Und in der Halbzeitpause um 21.37 Uhr sitzt die Mannschaft mucksmäuschenstill in der Kabine und liegt 0-3 hinten. Macht es überhaupt noch Sinn, dort weiterzumachen? Soll man da eigentlich nochmal rausgehen? Oder ist das nicht einfach alles gelaufen? Und was auch immer sie bewegt hat, sie hatten einen doch von den Engländern her bekannten Namen, Steve Gerrard, der Kapitän der Mannschaft. Er hat zu seinen Spielern, zu seiner Mannschaft gesprochen, hat gesagt, Leute, ich erinnere mich, als ich noch Kind war und das Liverpool der 80er Jahre war eine große Mannschaft und die haben Titel eingefahren und ich war so stolz auf der Straße, als ich gesehen habe, was dort passiert ist und wie die Pokale hatten. Und liebe Mannschaft, erinnert euch daran. Ich möchte, dass wir wieder eine Mannschaft werden wie die, die damals gespielt hat, in den 80er Jahren. Und wie die Dinge auch manchmal passieren im Sport. Die Mannschaft ist rausgegangen und hat innerhalb von 6 Minuten 3 Tore geschossen. Sollen wir wechseln? Nimmst du das, Uli? Ich nehme das. Ja, irgendwie ist es besser. Innerhalb von 6 Minuten haben die 3 Tore geschossen und haben diesen Rückstand ausgeglichen. Dann gab es noch ein irres Elfmeterschießen und mit viel Courage und viel Mut hat FC Liverpool den Titel dann um 23:30 in den Nachthimmel von Istanbul hinausschreien können. Und da waren sie siegreich. Und ich fand diese Story, sowas spricht mich halt wahnsinnig an. Das mag ich unglaublich gerne. Und ich finde, dass manchmal so diese Erinnerung in die Vergangenheit zurück, wo habe ich mal gestanden, was ist mal gewesen, auch sehr, sehr viel Mut machen kann und auch manchmal dran ist. Und ich glaube, in meinem Leben mit Jesus und auch in meinem Leben im Gebet und auch mit den Hindernissen, die ich im Gebet erlebe, ist das oft ähnlich, dass ich mich erinnern muss, wie ging es mir eigentlich in Zeiten, wo ich gemerkt habe, da ist richtig Bewegung drin gewesen, wo ich Gebetserlebnisse hatte, wo was durchgebrochen ist. Und es gibt auch Gelegenheiten, wo wir ja noch weiter in die Vergangenheit schauen und in der Bibel von Männern lesen, die auch von Frauen natürlich, die Gebetserlebnisse hatten, wo es richtig gerumpelt hatte, wo Gott richtig massiv anwesend war und reagiert hat. Und da habe ich eine Geschichte aus der Apostelgeschichte von Paulus und Silas. Und irgendwie geht es jetzt auch genau da weiter, wo der Ado letzten Sonntag aufgehört hat. Und im Grunde genommen geht es auch in dieser Geschichte um nichts anderes als um Europa. Es geht darum, dass Paulus und Silas nach Europa gekommen sind und dort das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, der gestorben, am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für unsere Sünden, und Rettung den Menschen anbietet. Genau um diese Botschaft geht es. Die will Paulus und Silas nach Europa bringen. Und auch dort ging nicht alles ganz glatt aus. Und ich nehme euch mal in diesen Teil der Apostelgeschichte mit rein. Geschrieben von Lukas, dem Arzt. Der schreibt das wie so ein Bericht. Und ich lese euch den ersten Teil mal vor. Nachher kommen wir zum zweiten Teil. Der steht in der Apostelgeschichte 16. Und wer mitlesen möchte, ab Vers 16 legen wir los. Da geht es, genau, der Schreiber Lukas berichtet. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden und verkünden Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Ist vielleicht so ein bisschen, wie es dem FC Liverpool in der Kabine ergangen ist in der Halbzeitpause. Sie hatten ja was ganz anderes vor. Und das ging jetzt nicht alles so ganz gerade aus und das ging nicht glatt und war auch nicht sehr angenehm. Diese Frau mit dem Wahrsagegeist, die sie, ja, man kann schon, heute würden wir sagen, sie hat sie gestalkt oder sie hat sie verfolgt auf dem Weg zum Gebet. Ich fand das ganz interessant, weil was war eigentlich das Problem? Im Grunde genommen hat sie ja die Wahrheit gesprochen. Das war ja wahr, was sie gesagt hat. Aber nun sind da natürlich irgendwie zwei Dinge in ihr drin, die oder Hintergründe, die es schwierig machen. Zum einen, die Frau war, ja, sie war versklavt, benutzt, missbraucht von den Anschaffern, die mit ihr Geld verdienen wollten, durch ihre Wahrsagedienste. Und zum anderen war sie genauso versklavt, missbraucht von dämonischen Kräften, die sie missbrauchten, um sich gegen Silas und Paulus zu stellen, die ja das Evangelium verkünden wollten. Und ja, natürlich sprach sie die Wahrheit. Die beiden verkündeten die Rettung, sie verkündeten das Evangelium. Aber ich glaube, und so schreiben es auch die Ausleger, Paulus wollte unter allen Umständen vermeiden, dass die Hörer des Evangeliums irgendwo durcheinander kommen, weil sich das mit dämonischen, mit dunklen Einflüssen vermischt. Er wollte die Klarheit des Evangeliums auf gar keinen Fall gefährden. Und damit war das für ihn nicht akzeptabel. Und das Zweite, was ganz massiv durch diese Frau passierte, für die beiden oder für die zum Gebet gingen, diese Frau zog die Aufmerksamkeit massiv auf sich. Und das fand ich interessant. Sowohl für die zum Gebet gingen, als auch für die Volksmenge, die dabei war. Diese Frau beanspruchte die ganze Aufmerksamkeit und damit kam für mich so ein Punkt, wo ich überlegt habe, wenn ich auf dem Weg zum Gebet bin oder wenn ich beten möchte, was sind eigentlich diese Hindernisse, was sind diese Dinge, die mich so stark davon abhalten, dass ich ein betender Mensch bin? Was sind die Dinge, die mich blockieren im Gebet? So, und ich habe für mich eine, ja, ich sag mal so eine Top 5 gemacht. Das ist jetzt ganz persönlich. Das heißt, da kommt jetzt vielleicht was raus, mit dem du überhaupt nichts anfangen kannst, weil deine Liste ganz anders ausschaut. Aber ich habe mich damit befasst und habe für mich gesagt, naja, wenn 5 Dinge mich vom Gebet abhalten, dann sind es genau die. Und ich fange jetzt mal mit dem an, der am weitesten unten ist, also der gar nicht so massiv ist, und steigere mich dann hoch bis zu dem ich wirklich auch meine 5 Sterne oder 5 Kreuze gebe, weil ich sage, der ist so heftig. So, mein erster Punkt, der mich vom Gebet abhält, ich habe es mal so genannt, ist eine gewisse Planlosigkeit, vielleicht auch so eine Naivität oder auch eine Leichtfertigkeit, könnte man sagen. Was steht dahinter? Ich sag mal, wenn man nicht weiß, was man will, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man immer ganz woanders rauskommt. Wenn dich jemand bittet oder mich jemand bittet, betest du für mich, dann habe ich schnell Ja gesagt. Aber wenn ich es mir nicht irgendwie verankere oder aufschreibe oder mir eine Notiz mache, dann ist das so inflationär auch schnell wieder dahin. Und nur die Vorstellung, dass ich beten möchte und ein betender Mensch sein möchte, reicht für mich persönlich nicht aus. Ich muss es irgendwie, muss ich es auch verankern. Und da bin ich sehr dankbar für jede Hilfe, die sich da bietet. Das muss gar nicht so ganz, das muss nicht ein exakter Terminkalender sein, aber es sind kleine Dinge, die ich mir aufschreibe. Das ist auch für uns als Ehepaar, dass wir uns vornehmen, da und da ist ein Abend, wo wir zusammen beten. Oder ich habe einen guten Freund, der hilft mir auch. Da haben wir uns zusammengefunden und haben gesagt, nein, wir wollen beten zusammen. Und wenn wir das nicht verabreden, dann tun wir das nicht. Das heißt für mich, ich muss aufpassen, dass in den vielen Dingen, die an mich so reinströmen, ich nicht völlig planlos und naiv denke, naja, das Gebet läuft schon irgendwie zwischendrin, sondern ich muss es tatsächlich auch verankern. Und das können Verabredungen sein, das können Zeitpunkte sein, das können Verabredungen mit Gott sein. Bei mir ist es, vielleicht zum nächsten Punkt. Ich habe es mal genannt Müdigkeit. Das passt jetzt so gut zu dem ersten vorweg, weil wenn ich abends mich ins Bett lege und sage, ich möchte mein Abendgebet sprechen und im zweiten Satz dann schon eingeschlafen bin, dann ist das irgendwie der falsche Zeitpunkt für mich. Deswegen habe ich Punkte, wo ich besser beten kann. Also ich bin ein typischer Morgenmensch und ich habe es mir angewöhnt, auch die Zeiten, wo ich genau weiß, da habe ich Ruhe, da bin ich nicht mit Menschen in Kontakt, die ich definitiv zum Gebet nutze. Zum Beispiel, wenn ich zum Zug gehe morgens, das ist meine Zeit, wo ich weiß, da bin ich alleine, im Zug dann schon nicht mehr. Und in dieser Zeit, das ist meine Gebetszeit. So, und wenn ich jetzt Homeoffice mache, dann fällt die weg. Dann ist das ein bisschen Käse, muss ich sagen. Und dann vermisse ich das. Und dann habe ich mir angewöhnt im Homeoffice, wenn ich daheim arbeite, dann stehe ich morgens auf und vorm Frühstück und gehe 10 Minuten, 15 Minuten in den Wald und mache so einen Morgenspaziergang. Das ist wunderschön, auch im Winter, wenn es noch dunkel ist oder regnet. Das ist wunderschön. Und das ist Zeit, wo ich definitiv weiß, da bin ich wach und fit, mehr als am Abend. Und wisst ihr, warum ich mit der Müdigkeit, warum mir das eigentlich auch geschmerzt hat, wenn ich manchmal im Gebet abends einschlafe, weil das die Situation der Jünger ist im Garten Gethsemane. O Jesus, sie bittet, wachet und betet mit mir. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und die Jünger sind immer wieder eingeschlafen, 3-mal. Und dann schmerzt es mir eigentlich, selber so vor Jesus zu stehen und in Müdigkeit im Gebet einzuschlafen. Das Dritte, was ich für mich aufgeschrieben habe, ich habe es mal genannt Selbstkontrolle. Ich habe gemerkt, dass es unglaublich viele Punkte gibt, über die ich nicht bete, weil ich meine, dass es vielleicht nicht notwendig ist, weil ich vielleicht meine, Gott hat keine Zeit oder kein Interesse daran, ist natürlich Quatsch, weil ich einfach die Notwendigkeit nicht sehe, weil ich selber im Griff habe. Und deswegen, so Selbstkontrolle hört sich geschickter an, ich hätte auch stolz schreiben können. Das ist, glaube ich, schon auch ein Teil meines stolzen Herzens, was ich nicht helfen lassen will und vielleicht nicht in allen Dingen den Bedarf sieht, dass Gott mit dabei sein muss, weil ich krieg's ja selber hin. Das ist aber nicht das, was Gott will. Jetzt komme ich eigentlich zu den beiden Punkten, die für mich dann doch die größten sind. Punkt 4 habe ich benannt. Das ist die Ruhe. Oder wenn man jetzt sagt, was hält mich vom Gebet ab? Die fehlende Ruhe. Und naja, das Leben ist schon sehr, sehr voll geworden. Und die letzten 2-3 Jahre jetzt mit, ich sag mal, der Verschmelzung von Beruf und Privat, was so manchmal gar nicht mehr so genau trennbar ist, den Geräten, die ich so mit mir rumschleppe, manchmal sitze ich im Zug und ich kriege echt einen Vogel. Ich habe das Firmenlaptop dabei, das muss ich immer mitnehmen, weil man weiß ja nicht, was am nächsten Tag ist oder ob man wieder mal in Quarantäne muss. Dann habe ich das Firmenhandy dabei, ich habe das private Handy dabei und wenn ich für mich privat was arbeite, was auch manchmal ist, dann habe ich privaten Laptop auch noch dabei. Das heißt, ich habe irgendwie 4 Geräte im Rucksack und das spricht dann schon für sich. Und ja, und so geht das, nicht 7 Tage die Woche, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ja, was passiert denn 7 Tage die Woche? Chatten, appen, shoppen, checken, streamen, skypen, teamsen, zoomen. Ihr kennt die Begriffe, da gibt es noch mehr. Das geht 7 Tage die Woche. Und mich hat mein Buch des Jahres 2021 sehr, sehr abgeholt. Ich liebe den Autor Thomas Sjödin, ein schwedischer Pastor. Er schreibt für mich tolle Bücher und dieses Buch war wirklich mein Buch des letzten Jahres, warum Ruhe unsere Rettung ist. Und es geht sehr, sehr stark um den Sabbat. Es geht sehr, sehr stark darum, was der für uns bedeutet, welche Größe, welche Schönheit eigentlich da drin liegt. Und es geht gar nicht so sehr um die Dogmatik, um was wir nicht dürfen und was wir nicht sollen und wie viel Strenge da drin liegt, sondern es geht darum, wie stark dieses Schwungrad des Sabbats ist. Dieses Schwungrad, was alle anderen Zahnräder für den Rest der Woche antreibt. Und Thomas Sjödin sagt da, in einem Satz, 6 Tage, an denen wir in ein Netz wirtschaftlicher und sozialer Notwendigkeiten eingebunden sind. Und es gibt einen Tag dazu, der uns Flügel verleiht. Und das gefällt mir so wahnsinnig gut, weil ich es genau so erlebe. An einem Tag die Flügel auszubreiten und mich dort einzufinden, wo Gott schon längst ist. Gott ist ja ein Gott der Begegnung. Er möchte uns ja begegnen, deswegen ist er schon immer dort. Das Einzige, was ich tun muss, ist, mich dort auch einzufinden. Gott bleibt von seiner Verabredung nicht fern. Ich möchte um diese fehlende Ruhe kämpfen. Ich muss um diese fehlende Ruhe kämpfen. Weil sie gefährdet, wenn sie nicht da ist, meine Beziehung zu Christus. Und wenn meine Beziehung zu Christus gefährdet ist, dann bete ich auch nicht. Es ist beides so dicht und so eng verwoben miteinander. Und damit ist auch mein 5. Punkt, der 5 Sternchen bekommen hat, weil er nochmal drüber ist und auch nochmal was anderes ist wie die Ruhe, die Aufmerksamkeit. Letztlich ist es die Frage, was bekommt in meinem Leben die meiste Aufmerksamkeit? Und so ähnlich wie ich das eben schon gesagt habe mit dem Teamsen und Chatten und sonst wie, wir wissen selber alle, wo unsere Nase hinguckt. Wir wissen, was uns anspricht, wir wissen, was uns bewegt und wir wissen auch für uns persönlich, was unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Und eine interessante Studie, an der ich hängen geblieben bin, von einer Universität, da wurden Studenten befragt, ich glaube so um die 800 Studenten, wie oft sie pro Tag ihr Smartphone benutzen, da kam raus im Durchschnitt 53 Mal. So, wenn du jetzt deine Wachstunden, die du pro Tag hast, also irgendwie, jetzt sage ich mal, 16 Stunden geteilt durch 53 rechnest, dann kommst du auf einen Mittelwert von 18 Minuten. Also das heißt, jede Viertelstunde wird einmal das Handy gezückt, um zu gucken, weil es pingt, weil es irgendwas ist oder weil ich dort was suche. Und das Interessante an dieser universitären Studie war, dass sie sagen, die Studenten verlernen, in den Lernflow zu kommen. So dieser Flow, wenn ich wirklich mal über 1, 2, 3 Stunden mich konzentriert einer Sache hingebe und merke, dann komme ich durch, dann kapiere ich einfach was und mich dort nicht immer wieder raustriggern zu lassen. Und ich fand das gut, weil ich dachte mir, ja genau, das ist ja das, was in meinem Alltag passiert und was auch in meiner Jesus-Beziehung passiert. Dass ich dauernd von irgendwas angetriggert werde, was mich in Beschlag nimmt und wo ich stark gefordert bin. Und da denke ich, da möchte ich ausbrechen aus dieser Ableckungsfalle. Und so ähnlich wie mit dem Sabbat, diesen Tag, den ich mir Ruhe gönne, glaube ich, muss ich Entscheidungen treffen. Und es gibt halt diese Entscheidung, dann muss das Smartphone in meiner Bibelzeit halt auch weg oder in meiner Gebetszeit. Oder ich sage, beim Essen gehört es nicht dahin. Oder 2 Stunden am Abend, wo ich was ganz Gezieltes mache. Es gibt da viele Lösungen, vielleicht schauen sie für dich anders aus, aber ich merke, dass ich um diese Aufmerksamkeit kämpfen muss. Und weil wenn ich das so im Gesamtpaket anschaue, dann ist das eigentlich genau das auch wieder, dass ich sage, naja, vielleicht hat sich Gott das anders vorgestellt, vielleicht habe ich mir das auch anders vorgestellt. Und dann ist das so ein bisschen wie die Spieler vom FC Liverpool in der Kabine und sagen, ja, ich lieg 0-3 hinten. Und Dinge können sich aber verändern. Das ist ja das Beispiel von dem Fußball, warum es mir so gefallen hat. Dinge können sich verändern. Und für mich möchte ich es an dem festmachen, was Paulus letztlich auch in diesem Bibeltext zum Ausdruck bringt. Was Paulus auch im Kolosserbrief wunderbar ausdrückt, wo er sagt, Christus ist in uns. Christus ist unser Leben. Christus hat sich selber dafür verbürgt, dass er in uns leben kann. Das ist diese Hoffnung der Herrlichkeit, die in uns tief verankert ist. Und was Paulus im Kolosserbrief schreibt, ist das, was er hier in der Geschichte eigentlich auch genau selber gelebt hat. Da schreibt er, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was wir tun, was wir reden, was wir denken, was wir vollbringen, sollen wir im Namen Jesu Christi tun. Wir tun es im Namen Jesu Christi, weil er in uns lebt. Das hat er vollbracht. Dafür bürgt er. Dafür steht er vor dem Vater, dass er in uns leben kann. Und wenn ihr das lest, die Apostelgeschichte ist herrlich. Dieses im Namen Jesu Christi zu handeln, zu beten, zu sprechen, ist der rote Faden der Apostelgeschichte. Die oberen Statthalter, die Pharisäer, die haben den Aposteln sogar verboten, hört auf, im Namen Jesu Christi zu sprechen. Hört auf, überhaupt in irgendeinem Namen zu sprechen. Wisst ihr, wenn dieser Christus diesen Raum, diese Aufmerksamkeit meines Lebens hat, wenn er mein Leben ist, dann geht es gar nicht so sehr um Gebetsdogmatik, um Gebetsregelwerk, sondern es geht darum, dass er in dieser tiefen Beziehung, die er mir anbietet, für mich eigentlich alternativlos ich in einen Austausch mit ihm komme. Und das ist eigentlich die Qualität von Gebet, die ich suche, nach der ich strebe. Eine tiefe, innige Beziehung, aus der heraus für mich einfach auch die Notwendigkeit besteht, sich auszutauschen, immer und immer wieder. Und jetzt habe ich so einen Begriff benutzt, die Qualität meines Gebetes. vielleicht so ein bisschen berufsbedingt. Wir hinterfragen immer die Qualität von Dingen, wir hinterfragen die Qualität von Beziehungen, wir hinterfragen die Qualität von einer Besprechung und sonst wie und wie war das. Und auch wenn du teamst oder skypst, dann wird hinterher gefragt, wie war die Qualität ihres Anrufes. Dann kannst du auch Sterne vergeben und so. Ich weiß nicht, ob es legitim ist, aber wie beurteilst du persönlich für dich dein Gebetsleben? Wie ist die Qualität deiner Gebetsbeziehung? Ich sage so, ich weiß nicht, ob das legitim ist. Vielleicht stößt dich diese Frage ab. Ich für mich habe sie mir gestellt, weil ich gesagt habe, ja, das möchte ich mir mal ganz ehrlich durchdenken. Und ich habe für mich festgestellt, naja, wenn ich das festmachen will, die Qualität meiner Gebetsbeziehung ist nicht an Zeitvolumen geknüpft, irgendwie 2,5 Stunden pro Tag. Das macht's nicht aus. Sie ist nicht daran geknüpft, dass ich morgens um 5 zu beten anfange und abends um 11 damit aufhöre. Es ist nicht die frühe oder die späte der Uhrzeit. Es ist auch nicht die Menge der Leute, vor denen ich bete oder mit denen ich bete. Es ist auch nicht die, vielleicht auch nicht das fromme Jargon, was ich benutze. Dass es sich besonders geschliffen mit besonders guten Worten und besonders durchdacht anhören soll. Das macht es eigentlich alles nicht aus. Obgleich das ja nicht schlecht ist, versteht es nicht falsch. Ich habe für mich dann gesagt, ich mache es an dem Punkt fest, dass ich sage, wie viele meiner Themen, die mich gedanklich, handwerklich, kommunikativ, medial und was auch immer so beschäftigen, wie viele meiner Themen, die mich beschäftigen und die ich erlebe, geschehen im Austausch mit Gott. Wie viele meiner Themen, die ich tagtäglich erlebe, von morgens bis abends, geschehen wirklich im Austausch mit Gott? Und auf der anderen Seite, wie viele nicht? Wie viele noch nicht? Vielleicht kannst du es für dich mal durchdenken. Und dann heißt es, ein Wahnsinnsvers im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 17, wo es so eine klare Aussage gibt, was der Willen Gottes ist. Es gibt ein paar wenige Verse in der Bibel, wo ganz klar steht, das ist der Wille Gottes. Und die habe ich mir mal rausgeschrieben, weil es ist doch so oft, dass wir suchen, was ist der Wille Gottes. Und es gibt ein paar Verse, wo er so ganz klar ausgedrückt ist. Und im 1. Thessalonicher 5, 17 heißt es, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. So, dieses Beten ohne Unterlass. Ja, und dann stehe ich da und sage, naja, wie viele meiner Themen geschehen eigentlich über diesen Tag ohne Gott? Weil ich sie gar nicht mit ihm ins Gespräch bringe. Und ich kann es euch nur so sagen, da möchte ich in der Kabine sitzen und wie Steve Gerrard zu seiner Mannschaft sprach, so möchte ich es mir selber zusprechen und das möchte ich ändern. Das möchte ich ändern, Christus. Denn ich weiß, das ist der Wille, den Gott hat, wenn du in mir lebst, dass wir in allen Dingen im Austausch sind. Weil dieser Paulus-Text so, ja, er ist schon stark. Und deswegen möchte ich auch den zweiten Teil noch lesen mit euch und ein paar kurze Impulse daraus aufgreifen. Ja, vielleicht war das die Halbzeit. Paulus geschlagen, geprügelt mit Silas. Evangelisation in Europa, naja, hätte besser starten können. Und da geht es dann weiter, Apostelgeschichte 16, Vers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der Kerkermeister aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Nun, die waren schon übel zugerichtet, hart geschlagen, misshandelt, ins Gefängnis gesteckt, die Füße im Block, das heißt, sie konnten noch nicht mehr aufstehen. Stärkere Gefangennahme kann nicht sein. Welche Perspektive und welche Hoffnung hat man in so einer Situation? Wie tief kann es noch gehen? Wie stark kann man blockiert sein? Was macht man in so einer Situation? Naja, diese Frage, was macht man in dieser Situation, ist ja auch manchmal unsere Frage. Nicht nur, wenn es so wie in diesem Fall den beiden so ergeht, dass sie im Gefängnis sind. Ich weiß nicht, wo so deine ganz persönlichen Blockaden sind. Vielleicht im Job, wo du auf deiner Arbeitsstelle den Eindruck hast, dass sich da überhaupt nichts mehr bewegt. Alles, was du kannst, darfst du nicht machen. Du bist blockiert. Dich will niemand haben. Vielleicht gehörst du schon so in die Register, wo die Leute eher warten, dass du dann in Rente gehst oder so. Ich weiß es nicht. Aber da können auch die Blockaden im Job sein, wo man sagt, ja, was soll ich denn da machen? Oder die Jüngeren, ich weiß nicht, Abitur nicht geschafft, Schule geschmissen, Studium hat nicht geklappt, so, und dann steht man da und fühlt sich genauso wie die Füße im Block. Man kann sich einfach nicht dahin bewegen oder man kann sich gar nicht mehr bewegen. Oder auch der Krieg in Europa, als das losging in der Ukraine, wie geschockt wir da standen, auch mit mancher Nachricht, die dann über den Äther kam, wo wir sagen, oh, das nimmt einem irgendwie nach 2 Jahren Corona jetzt noch den letzten Rest. Ich persönlich bin im Moment ziemlich in Sorge, weil meine beiden Eltern mit 86 definitiv ihre guten Tage hinter sich haben und die Mutter so im Wochenrhythmus im Krankenhaus ist und jedes Mal hat man wieder Angst, oh, was ist jetzt das wieder für eine Nachricht? Ich kann euch sagen, man weiß, man rechnet ja damit und das Alter spricht auch seine eigene Sprache. Aber trotzdem, man fühlt sich manchmal so gelähmt damit, weil es einen auch so schmerzt und so niederdrückt. Ja? Und ich finde das so beeindruckend an Paulus und Silas. Die haben ja nicht gewusst, wie die Apostelgeschichte weitergeht. Die haben ja nicht gewusst, wie das alles ausgeht. Das wissen ja auch wir nicht, wenn wir so richtig im Mist stecken. Wir wissen ja nicht, wie es gut ausgeht. Doch ich glaube meinem Gott. Aber im Moment ist es schwierig, ja. Und so, glaube ich, ging es auch Paulus und Silas. Und das Beeindruckende an den beiden, und so ein bisschen ist es jetzt auch hineininterpretiert, ich glaube, die haben sich auf sowas vorbereitet. Die haben sich auf sowas vorbereitet. Weil die haben nicht nachts dort gelegen in dem Block mit Striemen und Blut und Durst im Kerker und die Ratten liefen herum und haben gesagt, oh, jetzt singen wir mal ein paar Lobpreislieder. Ja, kannst du den Verstärker einstellen und die Gitarre stimmen? Nee, ging nicht, hatten sie alles nicht dabei. Wisst ihr, wie ich glaube, dass die sich vorbereitet haben? Ich habe einen Psalm, das ist ein Psalm für jemand, der wirklich in Trübsal und in Kummer ist. Psalm 42, wenn du den mal einblendest, Arno, dankeschön. Psalm 42, 9, das heißt, das ist ja ein Psalm, den auch Paulus und Silas an der Stelle schon kannten. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Wisst ihr, für diese Tage, wenn die Füße im Block sind, oder für diese Nächte, müssen wir uns am Tag vorbereiten. Und dann ist es gut, wenn du Psalmen kennst aus der Bibel. Es ist gut, wenn du Lieder kennst. Ich finde es toll, euer Repertoire, und ihr könnt so wahnsinnig viele Lieder auswendig. Das ist super. Ich kann nur ganz wenige und auch nur manche Passagen, aber ich habe so ein paar Liedsequenzen auch aus dem, auch aus alten evangelischen Gesangsbüchern. Da gibt es ein paar Liedsequenzen, die finde ich so stark und die begleiten mich eigentlich auch schon so lang. Und du kannst dich aber in den guten Tagen deines Lebens, wo du im Licht bist, wo du die Güte Gottes erlebst, kannst du dich einfach auch vorbereiten und dich füllen mit diesem guten Wort Gottes und mit den Liedern, die ihn groß machen. Weil in den Nächten, in denen du nicht schlafen kannst und deine Füße im Block sind und sich in deinem Leben nichts mehr bewegt, da musst du eine Entscheidung treffen. Lässt du dich runterziehen oder hebst du deinen Blick zu dem Höchsten und betest zu dem Gott deines Lebens und singst ihm Lieder und gibst ihm die Ehre? Wer garantiert dir, was passiert? Schwierig, dass Menschen dir sagen, ja, dann wird alles gut, dann wird alles gut. Das weiß ich nicht. Aber in diesem Fall gab es ein Erdbeben. Ich weiß gar nicht, ob die beiden das haben wollten. Haben die Helme dabei gehabt? Wenn Gott in deinem Leben ein Erdbeben auslöst, wenn bei dir richtig was zusammenbricht, kann es sein, dass du lieber einen Helm aufsetzen solltest oder dir vorher überlegen solltest, ob du das überhaupt haben willst. Es kann nämlich sein, dass wenn Gott in deinem Leben was verändert, danach kein Stein mehr auf dem anderen steht. Ich will dir das wünschen, im Guten. Ich will dir das wünschen, dass da, wo du Blockaden erlebst, nicht nur die Fesseln aufgehen, sondern die Steine der Gefängnisse, die Steine der Blockaden einbrechen. Und wenn dir dabei einer auf den Kopf fällt, das heilt schon wieder. Ich stelle mich auf die Seite von Paulus und Silas. Ich singe dem Herrn und ich bete an den Gott meines Lebens. Und ich lade dich ein, das auch zu tun. Stell dich zu ihm. Und da, wo es so dunkel in der Gefängniszelle ist, wisst ihr, da war es ja nicht nur dunkel für Paulus und Silas. Ich finde, das hat so eine Symbolik. Der Kerkermeister, der hat die Krise gekriegt, der hat seinen Job total an die Wand gefahren. Dem sind die Gefangenen, alle sind dort frei. Der wusste schon, jetzt ist das geht mir an Kragen, da weiß ich, was ich tun muss. Der stand komplett im Dunkeln und sagt das ja auch. Bringt mir Licht, ich muss hier was sehen. Und wisst ihr, das ist ja die Story dieser Welt. Ich finde, das ist die Symbolik dieser Geschichte, das ist die Story der Welt. Die Welt steht im Dunkeln. Und die Welt schreit nach Licht. Die Welt braucht Licht. Die Welt braucht Licht für die politischen Geschehnisse, für die Kriege dieser Welt, die nicht nur in der Ukraine sind, für die Hungersnöte, für die Probleme. Diese Welt braucht Licht. Jesus sagt von ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das Schöne ist ja, das hat dieser Kerkermeister in dem Chaos und in dem Drama, was er für sich persönlich erlebt hat, das hat der ja gemerkt. Es ist ja nicht nur hell geworden für Paulus und Silas und für die anderen Gefangenen, von denen ich übrigens überhaupt nicht weiß und was mich interessiert, was mit denen passierte. Aber der Kerkermeister, vielleicht spricht er eine Geschichte oder vielleicht ist das eine Situation, die auch andere Gefangenen an der Stelle erlebt haben, dass sie gemerkt haben, hier ist Jesus in der Zelle, hier ist Jesus im Gefängnis. Und deswegen sind die Ketten frei. Und deswegen haben sich Dinge verändert. Und dieses Erdbeben, das ist nicht ein Zufall, sondern Gott hat hier was aufgebrochen. Und der Kerkermeister für sich, der hat's begriffen. Er hat vielleicht auch gehört, warum die beiden im Gefängnis waren. Er hat vielleicht auch gewusst, ja, die sind gekommen, um eine gute Nachricht zu bringen. Die reden von einer Rettung und die reden davon, wie Menschen frei werden. Und dann stellt er die einzig sinnige Frage, die er denen stellen soll. Ihr lieben Herren, sagt er, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Nicht nur aus dieser misslichen Situation, dass ich hier meinen Job vergeigt habe als Gefängnisaufseher. Was muss ich denn tun für mein Leben, dass ich frei bin? Dass bei mir dieses Licht nicht nur in dieser einen Nacht wirkt, in der Gott hier das Erdbeben geschenkt hat. Was muss ich denn tun, dass mein Leben wirklich frei wird von Sünde und Blockade? Und dann bleibt es ganz einfach. Und es gibt mir so eine Freiheit, Leute. Ich bin so froh, dass dort nicht ein Regelwerk zitiert wurde von Paulus. Und Paulus sagt so, jetzt reden wir erstmal Klartext. Geh du auf die Knie und jetzt sage ich dir mal, was du mit uns gemacht hast. Und drei Vater unser und sonst wie. Und jetzt weißt du, was du zu tun hast. Nein, Paulus sagt, was das Wichtigste ist. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und du und dein Haus werden gerettet werden. Weil wenn Christus in deinem Leben ist, wisst ihr, dann geht das weiter. Das ist wie eine Revolution. Christus in dir und dann nimmst du es mit in deine Familie. Und die werden ihn auch kennenlernen. Und die werden auch gerettet werden, weil sie Christus annehmen. Und jeder wird diese Frage stellen, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst selig werden. Und die Menschen, denen du begegnest, wird Christus begegnen. Und Christus wird Mauern einreißen. Und Christus wird Ketten sprengen. Und Christus wird Blöcke an den Füßen öffnen. Und Christus wird dir das Leben schenken, denn er ist das Leben und das Licht. Und das wünsche ich uns. Und dann ist es so wie die Geschichte mit Steve Gerrard. Dann reißt man den Henkelpott in die Höhe. Weil es eine siegreiche Geschichte ist, die aber mit Hindernissen verbunden ist. Gebet ist kein Selbstläufer. Ich glaube, Gebet ist der tiefste Ausdruck der Beziehung von Christus in mir. Und dann ist es eine Selbstverständlichkeit, weil es eine Beziehung ist, die mich prägt und die macht mein Leben hell. Und dafür danke ich Ihnen und gebe dem Gott meines Lebens die Ehre. Amen.